Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 188. Heute mit Leadname.
Moin Moin.
Madmas.
Subat.
Felix.
Und noch mehr weniger Vorbereitung.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo und wir sind hier live auf dem 34C3 in Leipzig. Hallo Leipzig.
Hallo Leipzig.
Wir haben da hinten auch so ein paar Hörer, ich weiß nicht, können die, aber es hört er nicht. Können wir klatschen oder könnt ihr klatschen?
So. Ich klatsche einfach mal für die.
Super, okay. So. Also es gibt keine große Bühne wie letztes Jahr.
Was sitzen, echt traurig ist, da kann man jetzt nichts sagen.
Nächstes Jahr vielleicht wieder.
Nächstes Jahr.
Auf jeden Fall trotzdem vielen Dank an alle, die diesen Podcast-Tisch hier wieder organisiert haben. Wir sind hier in der Ecke des Sendezentrums und nehmen sozusagen unseren letzten Podcast für dieses Jahr auf. Und reden einfach mal ein bisschen über den Kongress, oder?
Genau. Wir haben auch News, aber ich glaube, wir haben auch viel zu wenig Zeit schon wieder. Wir haben nur anderthalb Stunden.
Und das auch nur, wenn wir pünktlich angefangen hätten.
Ja, was wir natürlich nicht geschafft haben.
Ja, wir hatten heute auch schon Hörertreffen, also so knapp 20 Leute waren da.
Ja, auch, also man muss sagen, die Raumsituation ist hier echt schwierig. Also nicht nur, dass wir keine Bühne haben, sondern auch, dass wir keinen anständigen Raum gefunden haben. Zu einer anständigen Zeit. Also ich wollte es eigentlich eine Stunde vorher machen oder so. Ja, aber doch nicht um 13 Uhr. Ich meine, wer kommt denn da bitte?
Ja. Ah, es waren Leute da.
Es waren Leute da, das stimmt, ja.
Treue Fans, ist die Uhrzeit egal. Hat ich mal wieder bewahrheitet.
Ja.
Kurz, das Gruppenkuscheln gab es natürlich auch und von dem her war das kurz, nee, doch die Leute haben geduscht, ne?
Die Leute haben geduscht.
Also es war kurz am Aufstehen.
Also du natürlich nicht, aber die Leute
nicht. Ich nicht, aber ich habe mich umgezogen.
Na dann ist in Ordnung.
Ja, von dem her war dann okay wieder.
Ja.
Genau, der ist zum ersten Mal in Leipzig, der Kongress, hier in den Messehallen. Und ja, wie findet ihr es so? Also ich bin gerade erst angekommen, sozusagen gefühlt. Ja. Ich habe jetzt noch nicht alles gesehen. Vielleicht, Felix, wie findest du hier so die Situation, bis auf dass wir ein bisschen zu wenig Räume haben?
Ist relativ groß eigentlich. Also man könnte denken, dass es hier mehr Räume gibt, um irgendwas zu tun, ja.
Genau, aber, also es ist halt größtenteils wirklich eine Messe mit großen Hallen.
Genau, also drei große Hallen. Zwei davon sind gerade verwendet vier große Hallen, drei sind verwendet. Und genau, einmal gibt es so ein, wie heißt das, CCL?
Glaub ich, das so ein Kongresszentrum.
Genau, da wo wir uns jetzt auch gerade drin befinden.
Genau, das ist das mit den bisschen kleinen Räumen.
Genau.
Das ist halt der Kongressteil, während sie aber wirklich die Hallen auch so ein bisschen abgetrennt haben, wo dann halt Säle drin sind, ne? Genau. Wo halt die großen
Tribünen drin aufgebaut, wo dann Vorträge stattfinden. Zumindest zwei von den drei sind dann richtig Tribünen aufgebaut und richtig Platz für Leute. Ja.
Ja, genau. Also das, was ein bisschen problematisch ist, dadurch, dass es ja große Hallen sind, ist, dass die Akustik auch nicht so richtig geil ist. Also es ist ein bisschen schwierig, speziell jetzt im Halle B war das, glaube ich, wo ich drin war. Da ist es relativ schwierig, was zu verstehen, weil es jetzt so ein ausladender Raum ist einfach nur.
Ja, was ein bisschen interessant ist, wenn man ankommt, ist auch, dass der Kongress sich natürlich gedacht hat, dass die Hallennummerierung von der Messe doof ist und deswegen den Hallen Namen gegeben hat. Und dann steht man vor den Messeschildern, wo steht Halle D. Und dann muss man ja erstmal übersetzen, Halle D ist wohl Adam. Oder Douglas.
Nee, also das ist ja einfach. A, B, C, D. Und die Anfangsbuchstaben.
Die Anfangsbuchstaben haben sie beibehalten. Na, immerhin das.
Immerhin, also, ja. Aber das ist nicht einfach. War, das ist die erste.
Ist in Halle 2 nicht Saal klar?
Ja, genau. Das ist, also die Halle zu den Sälen passt nicht.
Ja, okay. Ja,
also good. Vielleicht. Ja.
Aber abgesehen davon verteilen sich diese, weiß ich nicht, 15.000 Leute oder so, die hier rum.
Die verteilen sich während der Vorträge ganz gut, wo man aber merkt, dass es eben kein Veranstaltungsgelände ist.
Wir haben eine Karte gerade
was darauf ausgelegt ist, dass diese 15.000 Leute sich zeitgleich in Bewegung setzen, ist, wenn größere Talks anfangen und zu Ende sind und sich am besten direkt aneinander anreihen.
Oh.
In unterschiedlichen Reihen oder Hallen. Und dann sind die Bewegungsmuster, die hier vorgesehen waren, für diese Menschenmenge einfach zu eng. Und dann staut sich's leider sehr oft.
Das stimmt. Weil von Halle zu Halle gibt es quasi nur so kleine Gänge und die sind halt einfach komplett voll.
Aber trotzdem finde ich es angenehm, durchzulaufen, wenn ja, jetzt genau. nicht gerade alle aus dem Talk strömen oder alle rein wollen in einen, ja. in einen von diesen ja großen wichtigen, wir kommen gleich auch noch zu den Talks, finde ich es angenehm hier rumzulaufen. Also es ist nicht ganz so vollgepackt, wie es also zur Berliner Zeit sowieso, aber ja, auch in der Hamburger Zeit
war. Hamburger Zeit, genau. Also es ist auch
verteilt sich mehr.
Leichter zu quasi von einem Platz zum anderen zu kommen beim Kongresszentrum in Hamburg war es ja so, dass ja alles, dass so verschiedene hohe Ebenen und so gab.
Da verläuft sich
immer. Das war großartig verwirrend, ja.
Und es fünf verschiedene Wege gab, da hinzukommen.
Genau. Und es gab dann noch die ganzen Spezialwege, die natürlich aber man nicht direkt gewusst hat.
Ich muss ja sagen, das war ja richtig geil eigentlich an Hamburg, dass es genau diese Treppen gab, wo du wusstest, da ist einfach nie jemand.
Ja.
Und da hattest du einfach deine Ruhe. Und hier ist es immer so ein bisschen, es sind halt Messehallen, der Lärmpegel insgesamt ist ein bisschen höher. Aber ich finde, für das, dass es eine Messe ist, haben sie wirklich viel rausgeholt.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich fand Hamburg auch gemütlicher. Also das.
Aber der Vergleich ist natürlich schon ein bisschen unfair. Das eine ist halt eine Messe, das andere ist ein Kongresszentrum. Ja. Und den Unterschied, den spürt man halt deutlich. Aber
ja. Und andersrum, wie du es gesagt hast, da ist eine Menge gebaut worden und gemacht worden, dass es ausgleicht, dass es auffängt. Also in der Halle, wo die Assemblies sind, da finde ich die Aufbauten super. Da geht der Messeflair eigentlich schon weg. Da hat man schon, fühlt man sich in den Assemblies wohl.
Ja, also du kommst wirklich in diese Halle rein und denkst so, wow.
Ja.
Geil.
Ja.
Laser, Aufbauten, alles dunkel bis auf die Laser und es sieht einfach nur richtig geil aus.
Du kannst so über Brücken laufen und dann so runtergucken und so.
Das sieht ein bisschen aus wie American Gladiators dann.
Okay. Ja, und für die Assemblies haben sie zum Teil einfach auch so Separés geschaffen, indem sie Umbauten gemacht haben mit, sei es Käfige, Stahlkäfige, wo dann Lichtinstallationen drin sind, oder sei es große Wände gebaut aus so Plastikwannen, wo die wiederum von innen heraus leuchten. Und diese Lichtinstallationen machen es dann auch sehr gemütlich.
Ja, das ist sehr, sehr cool auf jeden Fall. Besonders die Assemblies, die halt viel mitgebracht haben, das merkt man schon.
Ja.
Das ist krass, ja.
Und das hat sich auch noch bis heute Morgen weiter aufgebaut. Also wie ich an Tag 1 durchlief, waren noch relativ viele Assemblies, wo man merkte, entweder kommt hier noch was oder hier ist irgendwas schiefgelaufen. Und das hat wirklich bis heute Morgen oder bis gestern Abend eigentlich gebraucht, dass die so sich ganz entfaltet haben. Und das jetzt, glaube ich, steht's in voller Blüte gerade.
Was auch ein bisschen hilft, ist der Baumarkt, der direkt nebenan ist.
Das ist eigentlich ganz clever, ja. Was habt ihr denn schon für Vorträge gesehen? Also ich bin, wie gesagt, erst heute gekommen. Ich habe keinen einzigen gesehen. Von daher kann ich da nicht zu beitragen. Markus, was fandest du denn bisher?
Ich habe nicht so super viel gesehen.
Du warst auch hier die ganze Zeit?
Ja, ich war.
Hast dich gut versteckt?
Ja, ja, genau. Ich war ja auch zwischenzeitlich familiär eingespannt und konnte nicht alles sehen, was ich so geguckt hätte, wenn ich alleine hier wäre. Aber was zum Beispiel super war, war natürlich die Lesung von Marc-Uwe Kling, dem Autor von den Känguru-Chroniken, der jetzt sein neues Buch das Quality Land hat, und war wirklich sehr sehr hörenswert. Das Buch werde ich mir dann wohl dann auch noch zu Gemüte führen. Das hat echt Spaß gemacht.
Ich habe das als Lesefu nachher noch drin, aber ich kann es auch kurz vorziehen. Ich bin noch nicht durch.
Ja.
Ich höre es aber auch als Hörbuch. Ist wie bei Podcasts und so, Leute, die ein bisschen audiophil sind, für die ist es vielleicht als Hörbuch auch was. Es ist halt eine Aufnahme von einer Lesung, die er gemacht hat.
Ja.
Gibt ja auch zwei verschiedene Versionen von dem Buch. Es gibt einmal die Dark Edition und einmal die Light Edition sozusagen. Ich habe mir sagen lassen, es unterscheidet sich in den Werbeblöcken. Also da sind halt, es passiert halt, also die Hauptperson ist, glaube ich, Peter Arbeitsloser. Weil die Leute in Quality Land heißen alle nach so wie der Vater oder die Mutter, also bei Jungs der Vater, bei Mädchen die Mutter, der Job hatte. Also eine der Hauptpersonen
zum Zeitpunkt der Zeugung
wurde gemerkt. Genau, zum Zeitpunkt
der Zeugung. Kann man hinterher nicht wieder rausholen.
genau. Als dann ein Kind Schülerin oder so, wenn ein bisschen doof, wenn man zu früh geschwängert wurde sozusagen. Genau, also eine der Hauptpersonen, Peter Arbeitsloser, und die gehen da so durch Quality Land und ist, also zumindest der erste Teil, den ich bisher gehört habe, ist sehr witzig gemacht und wer auch immer im Auto oder im Zug unterwegs ist und gerne E-Podcasts hört, was ja auch unsere Zielgruppe ist, kann sich das natürlich auch als Audio-Hörbuch hören.
Da hatte ich auch schon drüber nachgedacht, weil ich beim Känguru auf jeden Fall die Erfahrung gemacht habe, dass die Hörbücher viel hörenswerter waren als die Bücher lesenswert, für mich zumindest, weil der Marc-Uwe Kling das auch einfach sehr gut drauf hat, dieses Rollenspiel mit den Stimmen zu machen während seiner Lesungen.
Ach, das Känguru und kommt wieder zurück in
gewisser Form. Das ist ja nicht in Ordnung.
Spoiler. Ja, das werdet ihr dann schon. Also auch das Buch dazu, aber ich wusste gar nicht, dass er da ist. Wie gesagt, ganz lustig. Gab's gar eine Aufzeichnung von? Wahrscheinlich nicht, oder?
Weiß ich nicht.
Also falls es davon eine Aufzeichnung gibt, könnt ihr das natürlich noch nachhören.
Ich glaube, das war eins von den wenigen, das nicht aufgezeichnet wurde.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ansonsten gibt es das entweder als Buch oder als Hörbuch sehr zu empfehlen, auch so als Lesefonds.
Ja. Genau, was natürlich sehr interessant war, war der Vortrag über Mobile Banking, wo Sicherheitsforscher die Hardening-App, die die allermeisten deutschen Banken für ihre Online-Banking- oder Smartphone-Banking-Apps benutzen, auseinandergenommen haben und dazu benutzt haben, das Hardening der Banking-Apps rückgängig zu machen. Wesentlicher Punkt davon ist natürlich, warum es nicht gut ist, wenn es genau einen Anbieter für solche Lösungen gibt, den alle benutzen. Der Anbieter selbst hat wohl sehr professionell reagiert und recht schnell einen Fix geliefert. Die Banken sind weiterhin in diesem Wir-sehen-es-nicht-ein-Modus und sagen, das ist nicht relevant.
Wir haben dafür schon bezahlt, das reicht doch jetzt wohl. Genau. Lasst uns so.
Ja, sehr sehenswert auf jeden Fall, der Talk. Vor allem, weil neben dem eigentlichen Hack oder dem, was sie getan haben, da offengelegt haben, auch nochmal darüber gesprochen wurde, was beim Online-Banking passiert, was die neuralgischen Punkte sind oder beim Mobile-Banking im Speziellen jetzt hier. Und worauf es auch als User ankommt, worauf man achten sollte.
Ja,
also mir wurde gerade zugeflüstert, dass es den Talk auch als Aufnahme gibt, den Quality Land Talk.
Ah, cool. Ja.
Übrigens, wir haben auch einen Chat. Also man kann auch gerne rüberlaufen, aber wir haben auch
so ein
IRC-Chat.
Wir sind da jetzt auch Chat gewohnt.
Wir könnt auch nebenbei tatsächlich in den IRC oder Raute Binärgewitter kommen und
das sind unsere Premium-Hörer, aber ja, die kommen
persönlich vorbei
zu sagen, Entschuldigung, das ist ein Quatsch.
Wir haben halt hier keine Muschel nebendran, wie früher auf den Bühnen, wo dann von unten jemand flöht. Genau.
Ja. Sollten wir vielleicht noch einführen. Gut, also können wir verlinken, gab es tatsächlich oder scheint es als Aufnahme auch zu geben. Sorry, aber ich wollte nicht groß unterbrechen.
Ja, genau, also das war mein zweiter Talk, den ich sehr empfehlenswert fand. Dann was habt ihr so?
Ich hatte ich habe tatsächlich nur einen Talk gesehen in der kompletten Zeit. Und zwar der Vacuum Cleaning Robot Hacking Talk. Und da geht es quasi darum.
Gut.
Nee, ist super. Also diese Staubsaugerroboter. Ist verschwunden. Ah, da ist wieder. Diese Staubsaugerroboter sind ja quasi relativ potente Rechenmaschinen geworden. Und in dem Fall haben sich Sicherheitsforscher den Xiaomi Vacuum Robot vorgenommen. Der primäre Grund war, weil die halt einfach super billig sind. Ja, die kosten irgendwie 350 Euro oder so, kriegst du schon einen Staubsaugerroboter. Und die haben quasi geschaut, was man machen könnte, um diesen Staubsaugerroboter zu routen. Weil da drauf läuft natürlich nicht nur irgendein Embedded-System, also ist natürlich ein Embedded-System, aber quasi kein irgendwie Custom-Irgendwas-System, sondern einfach nur Linux. Und da drauf läuft dann quasi so ein bisschen Application und so Zeug, so ein Firewall und was auch immer. Und das ist eigentlich ganz cool, weil die dann durch die Schritte durchgehen, so was sie gemacht haben, um überhaupt Zugriff auf das System zu bekommen, weil das war nicht ganz trivial. Wie sie quasi das weiter reverse-engineert haben, das war relativ lustig eigentlich. Und am Ende quasi haben sie so ein bisschen beschrieben, wie man auch seinen eigenen Staubsaugerroboter, wenn man den haben sollte, wie man den dann auch routen kann.
Das ist super.
Ja, es ist eigentlich auch lustig, weil die komplette Plattform ist so ein bisschen wie so ein Telefon eigentlich. Weil es hat so einen ARM-Prozessor drin, hat so noch einen extra ARM-Prozessor für Realtime-Zeug. Aber, und dann hat es so ein Flash-Chip mit 512 Megabyte und sowas. Eigentlich voll cool. So ein kleiner File-Server, 2 Gigabyte, so ein kleiner File-Server, der da rumfährt.
Okay. Haben die auch so einen Mähroboter und so?
Noch nicht, aber die gibt's, kannst du, glaube ich, nicht von Xiaomi kaufen. Naja, aber Mähroboter ist der nächste logische Schritt, ja, klar.
Weil ich habe demnächst ja viel Bedarf für sowas.
Waren diese China-Gadget-Staubsaugerroboter nicht auch ein bisschen in Verruf geraten, weil bekannt geworden ist, dass sie ganz fleißig die kartografierten Wohnungen in die Cloud.
Ja, ich glaube von iRobot oder so, die wollen es noch
von
verkaufen.
Von iRobot,
oder
genau, sowas. Aber das Problem ist ja, iRobot sind ja eigentlich die deutsche, oder was ist das, die deutsche Firma? Oder irgendwie auf jeden Fall eine große Firma, die eigentlich als die Premium-Marke gilt und die verkaufen deine ganzen fucking Daten von deiner Wohnung, ja. Und wenn die halt riesengroß ist, dann so, wer wohnt da wohl?
Ja, oder auch, sie haben ja mittlerweile eben nicht nur den Sensor, ist da ein Gegenstand oder nicht, sondern sie scannen ja auch und können prinzipiell auch, könnten sie erkennen, sehen, was da steht. Und das ist natürlich für die Analyse, wo lohnt es sich einzubringen.
Ja, zum Beispiel so ein großer Safe zum Beispiel.
Ja, genau, oder Säulen mit Kunstwerken drauf oder, ich weiß nicht.
Ihr müsst das als Feature sehen, ne? Dann kannst du tolle Indoor-Maps und so.
Ja, ja. Das stimmt. Das
Indoor-Navigation in meiner Wohnung.
Nicht nur so für andere, aber...
Ego-Navigation.
Genau, wenn du in deinem dritten Badezimmer bist und jetzt nicht genau weißt, wie du in dein sechstes Schlafzimmer willst, packst du die App aus.
Ja, für deine Gäste. Also ich finde auch und ab. Ja, ich finde es auch super für deine Gäste. Kannst du denen quasi diese App geben, diese Staubsauger-App, und dann wissen die halt genau, wo sie hin müssen.
Ja, also es war Roomba.
Ja, Roomba.
Uns unsere Soufflöse.
iRobot, ja, das sind Engländer, glaube ich, um da nochmal die Länderfrage zu klären, oder?
Genau, wir haben doch hier Kobold, wie heißt die?
Ja, Vorwerk.
Vorwerk.
Vorwerk, genau.
Ja, die sind so teuer, die verkaufen sicherlich die Daten nicht, die haben sich nötig.
Nee, natürlich nicht.
Kommt da auch ein Staubsaugervertreter vorbei und will dir so ein Ding
Nee, das machen die nicht mehr so.
Ach
so.
Machen die es gar nicht mehr so? Das habe ich mich nicht gefragt. Die stehen jetzt immer in so Einkaufszentren und so.
Nee, einfach gar nicht mehr. Stimmt nicht mehr. Es könnte sich noch ein Auto begegnen, wo sie Kollegen gesucht haben. Kollege. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber sie legen großen Wert darauf, dass sie nicht mehr so aggressiv mit Vertretern unterwegs sind.
Aha, nur noch passiv.
Nur noch passiv. Sie hatten am Stadtfest in meiner Stadt hatten sie diesen Sommer einen Stand. Da war ein riesen Vorwerk. Vielleicht versuchen sie jetzt über die
auch,
Schiene
auch mit
mehr diese, zu
machen. Mit diesen Robotern, die sie haben?
Ja.
Das ist ganz cool.
Ja, da haben sie tatsächlich auch einen verlost. Und also das Ding scheint auch echt gut zu sein. Ich höre, wenn Leute sich dieses Ding gönnen, berichten die da nur Gutes von.
Ja, also dieser Staubsaugerroboter ist ja auch eingekauft von einer anderen Firma.
Ja, ja, genau, die ist so gebrandet, ja.
Genau, und das ist gebrandet, aber das ist cool, weil der Staubsauger selber war einer der ersten Roboter, die einen LiDAR drauf haben, also quasi ein Radar oben drauf mit Laser. Und das macht halt den Unterschied zu diesen Arschloch-Staubsaugern, die einfach nur so gegen Ecken fahren und dann irgendwo anders hinfahren.
Das ist nicht schlimm mit dem gegen Ecken fahren, woanders hinfahren. Ich habe so einen günstigeren iRobot, Roomba, und der tut, was er soll. Ja. Der hat keine Kamera und der telefoniert nicht in die Cloud. Das ist alles,
also
was
das
man
ist
will.
Das ist ein Vorteil. Also ich habe tatsächlich so ein Staubsauger, die Vorgeneration von diesem, was dieser aktuelle Vorwerk ist, der macht auch kein Cloud-Zeug oder so, aber der fährt gut durch die Wohnung, weil der scannt quasi erst alles ab und dann fährt er alle Sachen ab. Also der kommt wirklich überall hin und der geht auch in andere Zimmer, wenn die Türen offen sind.
Der auch über so Stufen, so kleine drüber?
Also über so kleine Stufen kommt er rüber, ja. Genau, und wir haben quasi drei Zimmer und der saugt die halt alle ab und das Klo halt auch, und das ist eine coole Sache. Aber dieses Cloud-Zeug braucht man halt einfach nicht, ja? Soll es einfach aufhören.
Vielleicht der Vollständigkeit aber noch zu dem Vorwerk. Der Roboter, die Hardware ist zwar gebrandet, aber Vorwerk hat die Software angeblich komplett neu geschrieben. Und ob sie es komplett neu geschrieben haben oder nicht, es ist aber wohl definitiv eine andere Software drauf, als auf dem, was man, wenn man das Original kauft. Von daher rechtfertigen sie den Preis darüber und vor allem auch darüber, dass sie die Software intensiver pflegen, was sich zu bewahrheiten scheint, wenn man die Update-Rate anguckt.
Ja, also das stimmt. Updates gibt's wohl für den, aber du kannst theoretisch auch die Firmware von diesem neuen Staubsauger auf den alten raufflashen. Weil es nicht so viel anders.
Muss man den erstmal den anderen Bootloader aufspielen? Ist das wie bei den Androids?
Ja, ja, genau. Du machst dann erstmal hier dieses Recovery Kit, machst da drauf. Und dann drückst du, hättest du zwei Tasten gedrückt und dann bootet es in Recovery-Modus.
Déjà-vu. Ja, cool, was gab's noch für Talks?
Genau, was habt ihr noch gesehen?
Was habe ich noch gesehen? Also, das war's bei mir. Wir haben aber schon viele andere Sachen gehört, was Leute wohl gut fanden.
Oder auch nicht gut. Ich weiß nicht, die Eröffnung?
Ja. Die Eröffnung? Erzähl doch mal.
Die Eröffnung, ich war da und... Naja, sie haben halt, Tim hat die gemacht, Tim Pritlaff, und ja, ich fand sie jetzt nicht so überzeugend, weil steht halt Tim Pritlaff da vorne, so ein alter weißer Hacker, und erzählt uns dann so, ja, wir sind hier progressiv und sowieso und überhaupt, ne?
Ja. Podcasting Stage gibt's leider nicht dieses Jahr.
Voll progressiv. Naja, das ist so. Ja, es war okay, aber es war jetzt nicht so.
War besser als letztes Jahr, das hätte das Richtige. Aber ist auch nicht schwer.
War besser als letztes Jahr. Naja, auf jeden Fall muss man sich nicht unbedingt nachschauen, glaube ich. War nett, wenn man da war, und wenn man nicht da war.
Ja, okay.
Nicht
okay.
Unbedingt eine Nachschauempfehlung. Was aber was definitiv genau? Eine Nachschauempfehlung ist, ist der nächste Talk, den ich gepickt habe. Ich habe mir auch nur den Stream angeschaut. Ich habe es leider natürlich verpeilt, da reinzugehen. Das ist Demystifying Network Cards. Und der Vortrag an sich, er trägt jetzt nicht übertrieben gut vor, aber ist technisch halt ziemlich interessant. Und zwar geht's darum, er hat sich überlegt, wie man das so mit dem Treiberschreiben für so eine 10 Gigabit Ethernet-Karte so macht. Und hat dann geschaut, wie schwer das ist. Und er hat sich jetzt in C im Prinzip einfach so einen kleinen Treiber gehackt. Und das ist gar nicht so schwer. Aber da sein Slot irgendwie auf eine halbe Stunde...
Eine halbe Stunde?
Ja, genau. Oh, und dementsprechend schnell spricht er dann auch und geht sehr schnell durch den Kram durch. Also ich war froh, habe ich es im Stream geschaut, beziehungsweise im Real Life, weil ich da Pause machen konnte.
Auf halbe Geschwindigkeit.
Genau, nochmal zurück, nochmal anschauen. So. Auf jeden Fall hat er halt so in C so ein Userland-Driver geschrieben, wo dann die meiste Logik im Prinzip einfach geoffloadet wird auf die Karte selber. Und das war, den Talk fand ich sehr interessant. Dann den nächsten, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich glaube, der muss eigentlich gut sein. Der muss gut sein. Squeezing a key through a carry bit.
What?
Der klingt schon gut. Ich kann jetzt leider nicht ganz sagen, um was es geht, weil ich ihn auch noch nicht geschaut habe. Er wird aber gehalten von diesem, wie heißt er denn, Filippo Valsorda oder wie?
Ah ja, den kennen wir natürlich.
Genau, und den kennt man, glaube ich, und der macht eigentlich immer gute Vorträge und ist so einer der wenigen Leute, die, glaube ich, so TLS wirklich verstehen. Und ich glaube, der Vortrag wird gut sein. Darum habe ich den gleich mal reingenommen, ohne ihn zu schauen. Weil das ist einer, den ich mir runtergeladen habe und den ich definitiv noch schauen werde. Entweder heute noch oder morgen vielleicht oder dann auf dem Rückflug oder so.
Was ist dein Talk-Catching-Device für Videoaufzeichnungen? Machst du es auf dem Laptop einfach runter?
Ganz normal, ja. So mit...
Wie ein Normalo.
Genau, ich hab leider kein Tablet dabei oder so. Sonst ist Tablet für sowas, für so ein Use Case ganz praktisch.
Ja, genau, deswegen frage ich, weil letztes Jahr habe ich mir dann relativ umständlich noch auf dem Kongress Sachen ins VLC auf dem iPad geladen. Von denen habe ich, wie ich vorhin am Hörertreffen gesagt habe, bis jetzt zwei geschaut.
Wie viel hast du runtergeladen?
9, glaube ich.
Oh, da hast du jetzt ein bisschen Zeit.
Ja, und das ist vom letzten Jahr. Dann kommen jetzt die von diesem Jahr dazu. Aber das war eben eigentlich zu umständlich. Und ich dachte, da gäbe es eine elegantere Lösung.
Ja. Naja, also du hast ja so HTTP-Links und da klickst du
ja,
drauf.
Ja, aber das ist ein iPad. Da lädt man ja nichts runter und legt es in Dateisystem
ab. Ach so,
ab.
Ja.
Ich weiß, du legst in deine iCloud. Bang!
Ja, okay. Ja, ist schwierig.
Ja, ich lade es wieder ins Holz, ist gut.
Weiß ich nicht, wenn du ein Plex hast, kannst du es natürlich auf deinem Plex-Server einfach runterladen.
Willst
und dann
aber auf
zünden.
Dem Device haben.
Ja, du kannst ja danach machen, wenn du Plex-Pass hast.
Und ohne Scheiß, das geht halt super einfach, weil du das auf einem Server einfach runterlädst, Plex indiziert das. Und in deiner Plex-App sagst du dann nur noch, ich hätte das gern gesynkt, das gern gesynkt.
Ja, aber das geht nur, wenn du den Plex-Pass hast.
Also manche Podcasts
zahlst.
Möglicherweise braucht das Premium.
Mit dem Pfeil durch die Brust ins Auge oder so ähnlich.
Ja,
aber es ist...
Ja, ich meine, wenn man proprietäre Devices verwendet, muss man sich nicht wundern. Ne?
Jolla hat mir das Tablet nicht geliefert, weil ich bestellt habe.
Na gut, die Ausreden lassen wir jetzt gelten.
Ja, aber
ausnahmsweise.
Gibt ja die nächste andere Firma, die Yola-Tablets baut. Ja. Ich
bin ich mal
bestellt.
Gespannt.
Ich habe bestellt.
Hast du schon, cool.
Gottes Willen, jetzt geht's aber ab hier.
Ja, jetzt ist hier gerade
Party.
Kann es sein, dass es immer in unseren Slots ist? Letztes Jahr war das doch auch.
Ja, letztes Jahr auch, ja.
Ich glaube, die wollen uns einfach nur trollen.
Ich glaube, da gibt's eine Verschwörung.
Ja, Verschwörung. Egal, wir machen aber weiter. Wir tun einfach so, als wäre hier gar nicht.
Alles klar.
Als wäre gar keine super laute Musik.
Zwei Talks, wo ich noch gehört habe, ich kaper das mal gerade kurz dazwischen, wo ich selber nicht war und selber auch noch nicht anschauen konnte. Fuck, das ist eine Parade. Sind die beiden Talks zum Schnapsbrennen gewesen gestern?
Ja, da wollte ich eigentlich gehen, aber das habe ich leider auch nicht
geschafft. Leider nicht geschafft.
Ja, leider nicht geschafft.
Ich habe es nicht geschafft, aber die Kollegen, Freunde, die da waren, die waren sehr begeistert. Ich hau die Links mal mit rein.
Was denn da Schnaps?
Ja. Es war natürlich nur ein theoretischer Talk, weil Schnapsbrennen in Deutschland ja nicht so sehr erlaubt ist, insbesondere nach dem Jahreswechsel wohl nicht mehr. Deswegen wurde da theoretisch beschrieben, wie man eine Konstruktion aufbauen kann, um guten Schnaps zu brennen.
Könnte.
Und es wurden
in einem anderen Land, was nicht Deutschland also ist.
Das Bier darf man brauen, aber keinen Schnaps
brennen. Ja, korrekt. Oder was? Und ich war auch ein bisschen entgeistert. Sie haben das novelliert. Bisher durftest du wohl unter gewissen Umständen, jetzt wird es nochmal schwieriger, eine entsprechende Konzession zu bekommen.
Okay.
Ja, aber so im Keller merkt das ja keiner. Man darf das Ding halt nie verkaufen, das ist einfach. Aber das zum selber genießen muss man ja auch nicht verkaufen. Also es gibt da eine theoretische Anleitung dazu, wie man es machen könnte. Und
wenn es denn erlaubt wäre,
genau.
Volkograd zum Beispiel. Wo wir nicht sind dieses Jahr.
Ich verlinke die beiden Sachen
mal. Oh, wir sind viel zu früh eigentlich.
Es hat auf jeden Fall, haben diese beiden Talks darüber...
Wenn wir in Leipzig sind, sind wir zu früh, dürfen gar nicht so früh senden.
Ja, wir sind doch nicht in Leipzig.
Ja, haben wir auch gesagt. Naja, egal. Also,
wir sind hier nur über Studiolink in Leipzig, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und die Hintergrundgeräuschkulisse haben wir uns aus einer App gezogen.
Um zu suggerieren, wir wären dort.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Okay. Was ich noch gehört habe, was noch ganz gut gewesen sein sollte, war der Talk über die Autoladestation-Dinger, dass das alles quasi einmal gemacht wurde, aber noch nicht so richtig auf Security geachtet wurde. Den habe ich nur gehört, dass er gut sein soll, kann ich mir gut vorstellen. Und vielleicht kann man sich den auch noch anschauen. Ich habe den auf jeden Fall mal
Backup. Sollte lohnenswert für Leute, die schon ein E-Device haben.
Ja, vielleicht. Also ich habe mir sagen lassen, dass das mit diesem, also du könntest dann quasi als jemand anders, könntest du Strom tanken, aber in den meisten Fällen zahlst du überhaupt gar keinen Strom gerade, weil das alles subventioniert wird. Und von daher ist der Angriffsvektor jetzt gerade noch nicht da, aber wenn das quasi auffällt, wenn du dafür tatsächlich Geld bezahlen musst, dann ist es vielleicht interessant. Oder einfach jetzt schon interessant.
Also der Angriffsvektor ist dann aber eher so, nicht du kannst das Auto damit überladen und irgendwie zur Explosion bringen oder so, sondern mehr so die Zahlungsinformation oder irgendwie so.
Genau, also du hast halt solche Karten, solche RFID-Karten und das sind halt so Karten, die man für sowas normalerweise nicht hernimmt.
Ach so, ja genau.
Dann, ja. Dann kommt es quasi aus der Richtung.
Das ist natürlich doof, aber ja, stimmt natürlich, solange der Strom eh fast nichts kostet. Ja.
Genau. Also solange
was hast du eigentlich genau für einen Vektor im Kopf, wo du Autos explodieren lassen willst?
Na, es ist
rein theoretisch.
Wenn so ein
so wie Schnaps brennen halt, ja.
Genau. Na, ich meine, wenn so ein Supercharger, wenn du den einfach hacken kannst von Remote und dann die Batterien überladen kannst oder so, das ist ja jetzt nicht so...
Das ist zumindest ein Effekt, der sehenswert wäre.
Das ist jetzt so etwas, was ich nicht unbedingt daneben stehen möchte, ne?
Also das Gute ist halt, dass die ja normalerweise, wenn die laden, stehen die irgendwo. Und die Leute, die das quasi nicht brauchen, das Auto, die sind nicht da.
Ja, die stehen auf so einem Parkplatz und man läuft ja schon mal so gelegentlich
jetzt
zu seinem Auto wieder. Auf dem Parkplatz, ne? Muss ich jetzt nicht so konstruieren.
Aber ich
gibt's halt.
Na gut.
Habe ich mir sagen lassen.
Ich habe gehört auch, es gibt Parkplätze. Aber ich,
hast das, auch schon.
Ich glaube an dieses Konstrukt bis jetzt noch nicht. Also. Yo, was gibt's noch? Hier. May contain D-Traces of FreeBSD.
Genau, weil...
Wer war das wohl?
Wer hat sich den ja. wohl wer quasi...
Wer hat den Talk wohl geschaut? Was sehr geil an dem Talk ist, wie er das vorgetragen hat. Und zwar hat er nicht, wie viele, einfach irgendwie so Slides gehabt, sondern hat er einfach so eine Idee 3-Config irgendwie mit so 4-Window im Prinzip gemacht und hat im Prinzip einfach nur Beispiele gezeigt. Und es geht um D-Trace, wie es der Titel schon erraten lässt. Und er hat einfach mal gezeigt, was man mit D-Trace so ein bisschen machen kann und wie D-Trace so ein bisschen funktioniert. Und zumindest habe ich mir jetzt wieder mal vorgenommen fürs neue Jahr, mir endlich mal D-Trace anzuschauen, weil es ist halt schon ein ziemlich
mächtiges... Alle sagen, es ist gut, das heißt, es muss gut sein.
Es ist halt eigentlich wirklich so eines der mächtigsten Debug-Tools, die es so gibt. Was halt einfach fast überall so mitkommt. Er hat im Talk auch erwähnt, es gibt das anscheinend vermutlich vielleicht sogar für Windows. Das heißt... So, du kannst das im Prinzip auf allen Major-Plattformen kannst du D-Trace laufen lassen. Und gerade so für Performance-Debugging beispielsweise, er hat am Anfang des Talks so ein schönes, bringt er so ein schönes Beispiel, wo er halt zeigt, so ein kleines C-Programm und dann vergleicht er so zwei Strings, mit einem ganz normalen String-Compare. Und jetzt die Laufzeit, wenn ein Buchstabe matcht, also was String Compare ja macht, ist, es geht Buchstabe für Buchstabe durch und vergleicht die. Und wenn sie gleich sind, geht er zum nächsten Buchstaben und vergleicht die. Und der hat sich halt so ein kleines D-Trace-Script geschrieben, was halt ihm, also einerseits so ein kleines Haskell-Script, glaube ich, was alle Buchstaben durchprobiert. Und andererseits so ein kleines D-Trace-Script, was die Laufzeit auswertet. Und dementsprechend, der Buchstabe, wo die Laufzeit am längsten ist, ist halt der Buchstabe, der als nächstes gematcht wurde.
Ja, okay.
Halt so ein Timing-Side-Channel-Angriff im Prinzip. Und er hat dann darüber gezeigt, wie er im Prinzip das Passwort herausfinden kann. Und so Kram kannst du mit S-Trace oder so und mit all den anderen Debugging-Dingern, die du halt irgendwie mit einkompilieren musst oder so, geht halt alles irgendwie nicht so. Und darum ist es halt eigentlich echt geil für so Performance-Scheiß.
Also was es da quasi für genau diesen Angriff gibt, ist Frieda. Da gab es auch ein Lecture, glaube ich. Und Frieda ist auch so ein Tool quasi, womit man dann auf bestimmte Patterns matchen kann, die dann wo dann quasi irgendwas passiert. Und die ganzen coolen Hacking-Leute benutzen es alles. Das heißt, muss gut sein. Genau. Ein Talk, den ich noch gehört habe, der ganz gut gewesen sein sollte, ist kein Technik-Talk, sondern Kunst, Art and Culture Track.
Ja.
Und zwar heißt der Ecstasy 10 times Yellow Twitter 120 Milligramm MDMA.
Gesundheit.
Der Talk geht darum, dass das quasi so eine Künstlergruppe einen Bot hatte, der im Darknet für Bitcoins jede Woche für $100 Zeug eingekauft hat und es halt quasi zu denen geschickt hat und am Ende quasi von dem, weiß nicht wie lange es gemacht haben, aber von einem Jahr oder von einem halben Jahr haben sie dann das quasi alles aufgebaut und hier war das dann wohl in der Halle und haben diese ganzen Sachen halt mitgebracht. Und haben dann gezeigt, so, ja.
Was hat er gekauft? Koksnoten.
Alles. Waffen. Alles, was du halt so kaufen kannst. Koksnoten, Waffen und, ja.
Und der ganze Scheiß.
Ja, genau. Das war dann halt alles da. Und das ist schon echt lustig. Auch so, Karten, Personalausweis und sowas.
Ja.
Und das ist, also, der soll wohl ziemlich gut gewesen sein. Auch weil das halt nicht technisch war und es war ein guter Sprecher und es war halt, mal was anderes.
Cool. Ja, ich habe noch einen, den ich mir im Stream tatsächlich angeschaut habe, Financial Surveillance. Und da geht es eben darum, was die Profiling-Firmen alles und Kreditinstitute alles an Daten sammeln und wie problematisch das gerade auf internationaler Ebene, wie problematisch das wird. Ist ein wirklich guter Talk, wenn man, insbesondere dann, wenn man nochmal eine Dosis für sein Paranoia-Bewusstsein haben möchte. Ja.
Okay, das zu den Talks, oder?
Ja.
Also ansonsten guckt halt in den Fahrplan, guckt auf media.ccc.de, was euch so gefällt.
Guckt auf Twitter, was die Leute am meisten hypen. Es gibt oder das, was sie am wenigsten hypen. Vielleicht sind das die besonders guten.
Besonderen Talks auf jeden Fall.
Ja.
Ansonsten das Thema des 34C3 ist Tuvat.
Tuvat.
Und man kann hier auch Sachen basteln.
Was tun kann man hier quasi.
Ja, das ist super.
Ich habe den Leadname, habe ich vorhin schon gesehen, dass er versucht hat, ein Schloss zu öffnen.
Genau.
Also das ist ja klassisch sozusagen. Bei
Kongress. Das ist einer,
die gibt es schon immer.
Also die sind quasi Teil 1, Tag 1 dabei gewesen.
Genau, also selbst, weiß ich nicht, als, ich glaube 18C3, als ich das erste Mal da war, gab es die auch schon. Also die waren irgendwie schon immer dabei. Aber du hast dir jetzt mal so ein Schloss gekauft und genau. So ein Lockpicking-Set und was versucht.
Genau, ich habe mir jetzt endlich mal, weil es lag halt dann bei der Assembly, wo ich so rumsitze, lag halt so eins und dann habe ich da damit rumgespielt und dann ein Kumpel von Markus hat sich halt auch eins gekauft, dann habe ich das gesehen und gedacht, okay, jetzt kaufst du dir endlich auch mal dein eigenes. Und es war ich halt vorher da beim Lockpicking Assembly vorbeigerannt. Dann stand gerade mal ausnahmsweise niemand da, weil das sind sonst auch immer irgendwie so eine Riesentraube von Leuten, die davor stehen und da irgendwie am Lockpicken sind. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt holst du dir auch mal so ein durchsichtiges Schloss, wo du dann halt so reinziehst, so ein bisschen spielen. Und jetzt mal schauen, ob ich mir dann vielleicht auch mal eins meiner eigenen Schlösser natürlich, mal schauen, ob ich das dann aufkriege oder ob ich das wirklich nur mit diesen durchsichtigen Übungsschlössern schaffe.
Das Wichtigste wäre natürlich das Wohnungsschloss, weil dann brauchst du keinen Schlüssel mehr.
Richtig, das ist voll praktisch.
Aber ich habe mir sagen lassen, die benutzen da so ein bisschen ein anderes System, was ein bisschen schwieriger ist zu hacken.
Braucht man halt ein bisschen mehr Übung. Genau, mir ist noch ein Talk eingefallen, der wohl richtig gut gewesen sein sollte. Und zwar The Ultimate Apollo Guided Computer Talk. Und der Talk ist von dem Typen, der letztes Jahr den Talk über den Game Boy gemacht hat und die ganzen Innereien und wie Sachen funktionieren. Und der soll wohl auch richtig, richtig gut gewesen sein. Geht halt super in die Tiefe, wie bestimmte Sachen funktionieren, aber halt auch gut vorgetragen. Also das kann man sich wohl gut angucken. Genau.
Cool. So. Ja, was noch an Aktionen hier ist, ist natürlich, Löten ist wieder ein ganz großes Thema. Es wird an allen
Ecken schon Leute gesehen, die haben sich die Hände verbrannt.
Upsa.
Also Löten ist natürlich auch ein großes
Hallo
Thema.
Hallo gesagt, weil, oh, was hast du? Ja,
erstes Mal gelötet. Ja, also Löten ist eh so ein Thema, weil du darfst nur an ganz bestimmten Bereichen löten. Ja. Hier gibt's strenge Sicherheitsvorgaben.
Brandschutz.
Genau, es dauert in diesem Bereich gibt's nämlich auch einen Sicherheitsbevollmächtigten, also Feuerbeauftragten.
Genau. Oder so. Es muss immer jemand in der Halle sein, der irgendwie verantwortlich ist.
Nicht nur in der Halle, sondern in diesem Bereich sogar.
Genau.
Das ist ja Halle 2.
Und da, ja, die Messe sträubt sich, glaube ich, noch so ein bisschen gegen den Kongress. Die sind da noch nicht so ganz.
Die sind noch nicht ganz warm geworden.
Obwohl man denen wohl ja im Voraus schon gesagt hat, wenn das wird, konnten sie sich das, glaube ich, nicht so ganz vorstellen, dass da dann doch so viele Nerds kommen und dass die vielleicht auch mal was löten wollen.
Ja, und was das macht kommt? Einen Höllenspaß, Zeug zu löten. Es gibt Lötworkshops, es gibt Lötkits zu kaufen für alles Mögliche. Und ein ganz simples Lötkit, was man halt sozusagen im Vorbeigehen auch mal ganz gut löten kann, ist ein Satz von LEDs auf einer Wäscheklammer. Da liegt dann ein Dremel bereit und eine Heißklebepistole und eben der Lötkolben mit Zinn natürlich. Und das sind spezielle LEDs, die einen kleinen Controller drin haben und dann langsam faden und die Farbe wechseln.
Lustig.
Und ja,
quasi ein Throwy als Anstecken.
Ja, genau. Und ja, das macht richtig Spaß, sich da mal kurz ein Ansteckerle zusammen zu löten. Denen sind dann natürlich gestern auch erstmal die Wäscheklammern ausgegangen. Heute
das
Morgen
kann man auch nicht wissen, dass die Leute das benutzen wollen.
Zum Glück ist ja ein Baumarkt gleich hier in der Nähe,
so
ne?
War das dann, anscheinend. Und dann gab's aber erstmal heute Morgen nur Plastikwäscheklammern und dann hat irgendwann noch jemand Holzwäscheklammern wieder organisiert und dann gab's auch wieder die schicken Holzwäscheklammern.
Oh.
Ich habe natürlich jetzt nur eine Plastikwäscheklammer.
Aber ich glaube, du kannst mal hinkommen und fragen.
Ja, ich könnte noch mal, aber andererseits, es gibt halt so viele tolle Sachen hier zu sehen, dass man immer gut abwägt, setze ich mich da jetzt eine Stunde hin oder nicht?
Ja.
Ja, und man will ja auch viele nette Leute treffen.
Das stimmt. Die ganzen netten Leute gehören
eigentlich
zum Kongress dazu.
Ja, als der wichtigen Sachen. Also deswegen bin ich auch da. Leute treffen euch, ja, genau. Mal wieder treffen, ja.
Oh.
Und andere Leute auch. Und Interviews machen.
Genau.
Und von wem her?
Genau. Was man noch machen kann, ist, es gibt auch viele Sachen für Kinder und hier sind halt ein Haufen großer Kinder und auch ein Haufen kleinerer Kinder.
Großer Bereich.
Genau, es gibt einen großen Bereich für Kinder. Da gibt es ein großes.
Ist ja auch größer einfach, oder?
Ein großes.
Ja, also fühlt schon. Genau, Bällebad, Rutsche.
Wo eine Holzkonstruktion drüber gebaut ist. Das sieht super aus.
Eine Rutsche habe ich gesehen.
Eine Rutsche gibt's und es gibt eine Bobbycar-Rampe, wo die Kids mit den Bobbycars runterfahren können. Nein, sie werden nicht drüber geschossen.
Schade.
Genau. Eine ja, menschliche Kanone, eine. Also.
Ja, es gibt Leute, die haben hier Hoverboards unter Martekästen geschraubt und flitzen mit diesen motorisierten Martekästen durch.
Ich glaube, das sind die Leute von Chaos West. Also die haben diese ganzen Hoverboards alle umgebaut. Die haben halt einfach mal einen riesigen Stash bekommen von so gewässerten Teilen und haben gesagt, okay, wir nehmen die einfach alle. Und dann seitdem haben die da, also ich weiß nicht, die haben da auf jeden Fall ganz schön viele. Die hatten die auch auf dem Camp mit, auf dem auf der Schar. Und das war da schon eine coole Sache, weil quasi, da hast du ja auch voll viel Platz, ja. Du kannst ja dann überall mit diesen Hoverboards fahren. Ja. Und dann waren auch Sofas und keine Ahnung, alles mögliche. Das ist auch hier.
Also ja, und für Leute, die Hoverboards ausprobieren wollen, gibt's auch einen Hoverboard Test Drive. Da wollte ich, bin ich noch nicht zugekommen mit zu fahren, da wollte ich es auf jeden Fall mal ausprobieren.
Okay, dann, ja. Mal schade, dass ihr alle nicht da seid, die ihr nicht da seid. Ja. Schön, dass ihr alle da seid, die da sind.
Ja. Das Schlimme ist ja eigentlich auch, wenn man zu viel drüber redet, wird der Ansturm auf die Tickets ja noch größer.
Du meinst, wir sollten jetzt aufhören,
drüber zu reden? Ja, genau.
Okay, wir müssen jetzt aufhören. reden wir über lustige Sachen.
Über McAfee zum Beispiel.
Es gibt endlich mal wieder News von McAfee.
Oh Gott, sei Dank.
Und wer seinen Twitter-Account folgt, dem ist aufgefallen, dass McAfee auf einmal anfing, über die heißesten Coins zu twittern.
Das ist doch super. Ich meine, würde in sein Schema passen.
Ja, er hat eben so ganz die Nase gerümpft, habe ich auch nicht. Ich hatte mich über die Aktivität gewundert, aber das... So richtig gewundert hat es mich nicht. Und dann kam kurz darauf die News, dass sein Twitter-Account gehackt worden war und für dieses Coin-Pushing missbraucht worden war.
Das würde ich im Nachhinein natürlich auch behaupten, wenn ich da Coins kaufe, die pushe und dann am Schluss da sagen, ja, Twitter-Account
keine
gehackt,
Ahnung,
sorry.
Was da passiert ist. Aber diese...
Was war sein Passwort? 1234 oder 1234 Passwort?
Wahrscheinlich
oder?
Nicht bekannt, nicht erwähnt.
Wahrscheinlich McAfee.
McAfee ist great.
Genau, make McAfee great again. Wie lange hat er die gepostet? Wie viele Stunden und Minuten?
Er hatte auf jeden Fall kurz hintereinander so einen Satz rausgehauen, wo er erst sagte, diese Coin ist super, nimmt die und kurz darauf dann eine andere load the fuck up on it und völlig abgefahren.
Bye, bye, bye.
Ja.
Okay, my bad. Coin of the day ist eine andere.
Völlig bescheuert. Aber er lebt noch. Also es gibt noch News von ihm.
Lebt noch, er wird ab und zu mal gehackt.
Ja, wo lebt er? Unter dem Busch oder?
Im Internet.
Ja, in unseren Herzen.
Er ist der Erste, der ins Internet geladen wurde, direkt.
Ja.
Direkt gehackt, zuerst meinst du, der geladen, direkt gehackt worden.
Es soll eine Warnung für alle Nachahmer sein.
Dass sie nicht mehr McAfee sein sollten?
Nee, oder? Dass sie sich nicht ins Internet laden lassen.
Achso, ja, das wäre ein guter Punkt.
Ja, es gibt aber auch Leute, die nicht mehr leben.
Wer das ist aber doof. Gestorben? Unser Toter der Woche. Wurde uns auch zugetragen.
Mr. Media.
Ich glaube vom Schmidtlauch oder so. Irgendjemand hat gesagt, hier, Toter der Woche. Habe ich gleich mal aufgenommen. Ja, der Herr, der den Mediamarkt erfunden hat sozusagen. Ich kannte den bis vorher gar nicht.
Könnte man da so ein bisschen geschichtsverklärend behaupten, das ist der den Geiz erfunden hat?
Geiz ist geil, war doch der Saturn.
Ach verdammt, habe ich schon.
Also ich meine, zur Zeit ist das eins, aber...
Ja, die gehören zusammen schon.
Ja, die gehören schon.
Nicht, ob sie schon immer zusammen gehört haben. Also der Typ, der zum Milliardär geworden ist, weil er sich Mediamarkt ausgedacht hat, der Erich Kellerhals, ist leider verstorben.
Na gut.
Ja. Mein 87.
Respektables Alter.
Nee, Quatsch, 78, sorry, 78.
Immer noch respektables Alter.
Ja, kann man mal langsam einen Löffel abgeben. Und seine Milliarden teilen.
Ordentlich was erreicht.
Aber natürlich keine Steuern drauf bezahlt, weil für Firmengründer, für Firmenhalter ist es natürlich alles dieses Erbschaftssteuer, ist das ja alles egal.
Ja, ich weiß ja nicht, wie viel Prozent er noch
da können wir jetzt, dafür reichen Zeit heute lang. Oh.
Gut, er hat ja nicht mehr die Kontrolle über Mediamarkt Saturn gehabt, von daher.
Dann ist auch wieder in Ordnung.
Muss man da schon.
Kann man auch sonst direkt nach irgendwo anders hinschicken. Panama zum Beispiel. Okay, aber was anderes. Was gut ist, dass es tot ist.
Genau, Patreon, nachdem wir ja.
Ich Patreon. Patreon fees.
Und die sind auch nicht tot, die sind nur so, wie sie immer waren. War.
Das heißt, genau. Irgendjemand bezahlt immer noch dafür.
Ja.
Nachdem wir drüber geredet haben, ne?
Ja. Genau. Nachdem wir die Awareness geschaffen haben,
hat Patreon gesagt, ja, das mit den fees, ne, ist vielleicht doch nicht so eine schlaue Idee.
Bin dir gewidert, was ich gesagt, ist nicht cool.
Genau. Und jetzt lassen sie das erstmal so, wie es war. Nachdem ganz viele Leute gesagt haben, okay, dann
plätze ich
mein
anderes.
Geld halt nicht mehr über Patreon.
Sondern mach's über LiberaPay und LiberaPay hat sich gefreut. Die haben irgendwie 150 oder 200% mehr Leute drin gehabt.
Aber ja, schon krass. Also ich finde, ist cool, dass sie es gemacht haben, was ich nicht so ganz nachvollziehbar finde, warum sie nicht vorher mit den großen Creatern zumindest darüber gesprochen haben. Weil die waren halt alle auch sehr überrascht. Und gerade bei so Community-Sachen wäre es vielleicht...
Könnte geschickt sein, mit den Leuten zu reden.
Man könnte ja die Leute mal fragen oder das mal so langsam ausrollen, anstelle einfach mal hinzugehen und sagen, ha, wir haben da eine tolle Idee, wir machen das jetzt einfach mal so.
Ja.
Ja.
Kann man so machen.
Aber ist ganz nett, ist jetzt tot.
Ja, ist halt wieder rückgängig.
Ist halt ist halt immer noch so, wie es war.
Genau.
Kann man also vielleicht wieder so ungefähr benutzen, wenn man will.
Ja.
Ist aber halt immer noch nicht die geilste Plattform, finde ich.
Wir bevorzugen immer noch LiberaPay.
Mail ist tot.
Mail? Nein.
Nein.
Wenn wir schon über Tote reden, dann können wir auch über Zombies reden. Und es gibt Zombie-News. Und der Zombie, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist DE-Mail.
Yes.
Ja, DE-Mail. Weil man wundert sich nämlich in verschiedenen Regierungsstellen, warum das denn bloß keiner nutzt. Und warum die Akzeptanz so niedrig ist.
Das führen wir jetzt ein deswegen.
Und deswegen führen wir jetzt einen Zwang dafür ein.
Super.
Achso, ja, ich habe gerade genau. Für Porto ein.
Ja,
das Porto?
Das gibt's ja schon. Ja.
Jahreswechsel kostet jede DE-Mail 38 Cent oder was?
39.
39 sogar, ja.
Oh, jede DE-Mail.
Ja. Das ist einfach. Jede Mail kostet jetzt Geld.
Ja, genau. Und da wundert man sich, dass das kein Mensch nutzt, sondern die Leute immer noch für Terminvereinbarungen im Bürgeramt zum Beispiel die normale E-Mail benutzen, wo sie nichts bezahlen müssen. Nein, was?
Warum?
Ja, und
dabei kann man auch das Gleiche bekommen mit Geld quasi.
In Kombination mit den Features auf dem Personalausweis, die in Zukunft ja automatisch aktiviert werden und nicht mehr nur auf Zustimmung aktiviert werden, möchte man jetzt der DE-Mail nochmal einen zusätzlichen Schub geben. Man
muss nur fürs Verschicken bezahlen. Fürs Empfangen wollten sie jetzt noch kein Geld.
Nee, das ist ja...
Aber das wäre ja auch echt komisch, wenn
Brief. Du deine Briefe... Also das ist ja ein Briefanalog und was sie da bemühen, deswegen der Versender bezahlt.
Ja.
Digitalbrief
quasi. Ja, Digitalbrief.
Ja, aber jetzt ein Digitalbrief, der kostet ja bei Ihnen auf dem Server Geld, dass Sie den ablegen können. Da würde ich schon mal nochmal so 10 Cent verlangen oder so.
Machen wir uns nichts vor, das Ganze ist genauso...
Sie heben es auf, weißt du, wenn du es nicht löscht, musst du... Dafür für Lagergebühren bezahlen.
Genau,
Lagergebühren.
Ja.
Ist halt,
ja.
Und ansonsten so wie ein Postfach. Zurück zum Absender, trotzdem bezahlt.
Das ist halt wie ein Postfach, was du einfach, weil wenn da, oder ist es dann irgendwann voll.
Das Ganze riecht genauso wie die Maut mit ihren Verträgen, wo die Gewinne zugesichert wurden, sehr nach einem Subventionsprogramm für die deutschen Branchengrößen. Weiterhin ein Untoter wandert durch die Welt und will uns erschrecken.
Nee, wie ist denn das jetzt mit der DE-Mail? Braucht man die jetzt zwangsläufig?
Ja.
Du hast gesagt,
also, in Zukunft
was jeder deutsche Vorstellung...
Nein, also hier steht zum Beispiel drin, dass Steuerberater die nächst verpflichtend DE-Mail benutzen müssen. Die müssen es benutzen, wenn sie mit den Finanzbehörden reden.
Industrieförderung.
Man muss die Nutzung von E-Government voranbringen, weil zuletzt ist es von 45% auf 41% gesunken.
Von E-Government.
Ja, genau. Und deswegen muss man die Leute jetzt dazu bringen, es mehr zu nutzen. Das macht man natürlich am besten durch Zwang. Nicht, indem man den Service so gut macht, dass die Leute ihn benutzen wollen. Ja, nein, sondern genau. Zwang.
Man könnte dieses Bürger-Dings, wo man hingehen muss, auch alles über E-Mail abwickeln. Ja, wäre total gut, wenn ich...
Ist ja dann auch, kann. Ist es dann nicht auch E-Government?
Ja, das wäre es ja, aber so machen sie es ja nicht.
Ah ja, das, also das zählt ja wahrscheinlich nicht rein.
Also die Bundesregierung...
Ist ja zurzeit nicht so, dass du irgendwie sagen kannst, ich melde mich um, indem ich einfach hier Formular XY ausfülle und meine Karte dagegen halte. Wäre super. Nee, du musst da hingehen, irgendwie deinen Schnipsel ziehen und die Ummeldung machen. Und wartest halt ewig.
Genau, und die Bundesregierung möchte 500 Millionen Euro investieren in digitale Bürgerportale, wo du deine Behördengänge zentral verwalten kannst. Und die DE-Mail darf man dabei natürlich nicht vergessen. Und wahrscheinlich wirst du auf deine Bürgerportale nur über deinen DE-Mail-Account zugreifen können.
Ja.
Fucked up, ey.
Machen wir.
Ein bisschen. Ja, genau. Ein Probelauf war für August geplant, musste aber auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Das heißt, wir haben da noch eine Chance, das loszuwerden.
Ja, das ist quasi ein deutsches Großprojekt im IT-Raum.
Genau.
Die Steuerberater hatten doch auch gerade irgendwie so ein komisches Zertifikat.
Ja, das geht ja zum ersten geht da ein große Dokumentenablage, Dokumentenaustauschsystem für die an den Start.
Irgendwie ihren Private Key irgendwie verteilt.
Die hatten den Private Key zusammen mit dem Kleinen verteilt.
Ja, kann den Papa sehen.
Sehr schön war, an dem Ende von einem Heiser-Artikel, ich muss den gleich mal noch raussuchen, war, Leute, die sich darüber bewusst sind, wie kritisch Schlüssel sind, könnten jetzt die Frage stellen, ob das ja ein vertrauenswürdiger Anbieter ist, der so mit Schlüsseln umgeht.
Ja, und vor allem jetzt das Update, wenn du das nicht innerhalb den 2 Tagen irgendwie eingespielt hast, hast du jetzt auch irgendwie, ja, klicken Sie bitte auf weiter, wenn da steht, Achtung, Warnung, bitte nicht. Und egal, wir akzeptieren jetzt jedes Zertifikat, macht total Sinn.
Genau, dazu gab es auch einen Talk hier auf dem 34C3.
Okay.
Das besondere Anwaltspostfach BEA als besondere Stümperei.
Schön.
Kann man mal noch mitverlinken, ja.
Es ist nicht kaputt, es ist besonders.
Ja. Special.
Jetzt haben wir hier schöne musikalische Untermalung.
Ich immer.
Glaube auch,
passend,
dass wir
passend dazu, 2018, ja, das Linux auf dem Desktop. Von Slashdot ausgerufen.
Yes.
Vorauseilenden Gehorsam.
Langsam. Mir ist jetzt sehr wichtig an diesem Punkt, dass wir betonen, dass wir den Punkt Tote und Untote abgeschlossen haben.
Also, ja.
Und wir jetzt zu den News kommen.
News, auf jeden Fall. Das ist eine Prediction von Slashdot und die haben gesagt, dass jetzt das
ja,
wird
jetzt
2008.
Wie auch jedes Jahr, so auch 2018.
Die waren vor uns schon dran. Das hat's auch rausgerufen.
Ja.
Ja, und die sagen, dass quasi jetzt alles, alle Probleme gelöst sind und jetzt geht's los.
Yes, endlich.
Darauf warten wir.
Bam. Wir müssen einfach mal auf den Kongress kommen. Ich glaube, da ist irgendwie, weiß ich nicht, 40% Linux, 50% Mac und dann noch 10% Windows oder so.
Mein Kumpel, der mit mir hier ist, der mit mir auch auf den letzten beiden Kongressen war, der meinte, dass er deutlich mehr Windows-Kisten gesehen hätte als in den Jahren davor.
Oh,
ich konnte das jetzt
Zeichen.
So nicht teilen,
also wenn
aber
ich
vielleicht
mich mal hier,
zu wenig drauf.
Wenn ich mich mal hier jetzt umgucke, nur in diesem Raum, sind es nur Macs und Linux-Dinger. Ich sehe jetzt
ja, aber du kannst ja von der Rückseite nicht aus erkennen.
Ich weiß, vielleicht war das unten in der VR-Ecke. Es gibt hier zu dem Tuvat-Abschnitt von vorhin. Es gibt auch die Möglichkeit, verschiedene VR-Brillen auszuprobieren. Assemblies haben da ganz schön was aufgebaut. Und die Kisten laufen natürlich in erster Linie unter,
Was ist? Nein, bis 30. Bis
ja.
20.30 Uhr.
Ja, 20.30 Uhr. Wir haben 90 Minuten bekommen.
Ach so, ah. Du hast einen Windows-PC.
Ja,
so, jetzt. Der
jetzt
Vanilla Chief sitzt vor einem Windows-PC. Gut,
jetzt,
okay.
Jetzt kommt's
raus. Okay, das ist der einzige, den ich hier sehe.
Genau, und die VR-Kisten unten, die werden natürlich auch auf Windows laufen.
Oder hat da jemand von euch Windows?
Ich glaube, hinter dir läuft auch ein Windows.
Oh, furchtbar.
Das sind ja auch unsere Hörer. Natürlich haben die alle...
da ist auch ein Windows. Oh Gott, okay.
Jetzt haben wir... Jetzt
gut, aber die anderen sehen alle nicht so aus. Okay.
Ja, weil du es nicht raufgucken kannst. Und dann bekommst du...
Naja, also wenn ich da lauter Terminals aufsehe, dann ist es
ja,
eher
die Windows-Terminals...
Windows. Stimmt, die machen jetzt auch rein Linux. Auf Linux.
Ja. Windows ist jetzt halt auch ein Linux.
Ja,
deswegen auch auf dem Desktop. Bam.
Gut. Kommt da dem
Linux auf dem Desktop.
Bam, bam. Ja, die nächste News ist, dass dieser Nextcloud macOS X Client, über den wir schon ab und zu mal gesprochen hatten, der
du
so ein bisschen...
Hast darüber gesprochen.
Ja, okay.
Weil du bist der Einzige.
Ich hier in der Sendung, alles klar.
Der noch macOS verwendet.
Der so ein leichtes Problem mit den, mit SSL hatte. Insbesondere dann, wenn man auf seinem Server nur noch vernünftige Ciphers aktiviert hatte.
Was TLS 1.1 und 1.2 ist, also das ist schon echt...
Genau, das Ding ist mittlerweile endlich gefixt und auch tatsächlich so gefixt, dass man sich nicht über GitHub, über das Issue irgendeine krude DMG runterladen muss und deinstallieren muss, sondern es ist auch auf der Homepage gefixt und aktualisiert.
Nicht von RapidShare.
Nicht von RapidShare, genau. Ja, also Nextcloud auch auf dem Mac jetzt wieder vollumfänglich nutzbar.
Brontal. Es gab auch einen Vortrag über OwnCloud mit voll Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder so. Habe ich mir aber nicht angehört, aber sah jetzt nicht so schlecht aus. Schön.
Klingt auf jeden Fall nach dem Richtigen, was man so tun will.
Alles klar, wir machen weiter.
Zur Endverschlüsselung.
Es hat den richtigen Weg eingeschlagen, auf jeden Fall, ja.
Ich habe so zwei kleine BSD-News, weil...
Okay, erzähl doch mal.
Schnell.
Wir haben leider nur noch 30 Minuten, wir haben keine Ahnung, was passiert ist.
Die erste ist, da hat sich wohl jemand, hatte Spaß und hat ein paar Floppies rausgesucht und hat mal geschaut, kann ich denn dieses Dragonfly BSD noch mit Floppies installieren?
Die Antwort ist, ja.
Stellt sich raus, ja, der hat so ein paar Dinge fixen müssen, aber so im Großen und Ganzen geht das einfach. Also wenn ihr irgendwie Dragonfly BSD auf einer Maschine installieren müsst, die nur Floppy kann, geht.
Schön.
Warum man das machen will, weiß ich jetzt auch nicht.
Nee, weil es geht, das ist eine relativ einfache Sache.
Aber das ist wirklich so, weil es geht.
Wir sind auf dem Hacker-Kongress, da ist es eine total valide Erklärung.
Ja, ich finde auch. Das ist Grund genug. Gab es dafür einen Workshop, wo man der Floppies mitbringen kann und dann mal Dragonfly BSD drauf kann?
Ja, Opa erzählt vom Krieg. Ja. Genau.
Ich hab gedacht, das war nur bei Windows XP mit den SCSI-Festplatten-Dingern oder so. Oh Gott,
das war noch Zeit. Aber
einen guten SATA-Controller.
Uns auf Arbeit hat auch jemand noch eine original verpackte Windows NT 4.0 mit Disketten und allem gefunden.
Das ist für die
die lag halt so. Also wirklich.
Das ist für die Hardcore-Fan-Boys.
Ja. So nach dem Motto, hier, das musst du jetzt mal installieren und wir kommen dann in 3 Tagen wieder. Ob du das auf deinem Laptop
im Laufen Kontext von solchen Versionen muss man direkt auch über dieses Buch, über die Anfangstage von Microsoft reden, Barbarians Led by Bill Gates. Ist eine Weile her, dass ich das gelesen habe, aber es ist sehr, sehr erheiternd und nachdem man das gelesen hat, wundert einen gar nichts mehr, was in den früheren Windows-Versionen so los war.
Party war da los.
Party, absolut.
So, was ist das Zweite?
Und das Zweite ist ein bisschen eine nützlichere BSD-News. Und zwar kannst du jetzt OpenBSD, läuft jetzt halt auch auf der ARM64-Plattform offiziell. Sie supporten das jetzt offiziell. Das heißt, wenn du jetzt einen dieser coolen ARM-Boards mit irgendwie 500.000 Cores hast oder so, kannst du jetzt offiziell irgendwie, hast du Support für. Sie bauen irgendwie Pakete. Du hast, glaube ich, Binary-Updates sogar für die Plattform. Das heißt, es ist so eine richtige First-Class- Plattform geworden und ich glaube, das ist wichtig, weil die Zukunft der Server und so aktuell sieht schon so ein bisschen aus, als würde es Richtung ARM64 gehen. Und
also es kommt auf jeden Fall ein bisschen.
Genau. Und
64 Leute, die auf 64-Bit hin. Der Raspberry Pi hat ja relativ lange auch schon 64-Bit-Prozessor. Ist das auch ARM64 oder ist das eine andere Architektur?
Ich glaube, die neuen Raspberry Pis sind ARM64. Aber ich müsste jetzt...
Ja, doch, natürlich. Also die neuen sind ARM64.
Weil nachdem der Raspberry Pi 3 da war, konnte man ja lange Zeit das 64-Bit noch gar nicht nutzen, weil die Distros es noch nicht unterstützt haben. Genau. Aber das ist dann jetzt auch mit OpenBSD. Ist das die gleiche Architektur? Weil du gerade von den großen Servern geredet hast.
Ja, genau. Das ist die komplett gleiche Architektur. Die kannst du hernehmen.
Ja, okay.
Genau. Und gerade so für, wo man OpenBSD ja gerne hernimmt, ist so für Router... oder für Firewalls und für so Kram. Und gerade in diesem Use Case macht halt ARM einfach auch recht Sinn.
Ja. Ist halt eine gute Embedded-Plattform.
Genau, ist halt eine sehr geile Embedded-Plattform. Und wenn du da dann dein OpenBSD drauflaufen lassen kannst, dann läuft's nicht nur schnell, es läuft halt auch sicher.
Also Nixos hat den, Support.
Werbeblock.
Nixos hat den ARM64-Support seit Mitte des Jahres, glaube ich. Die haben, oder die Foundation hat solche ARM64-Server gestellt bekommen. Das heißt, darauf wird dann quasi einfach die Pakete gebaut und die sind dann auch bereit im Binary-Cache. Das heißt, du kannst quasi einfach das Ding...
Naja, ARM pusht das gerade total. Die stellen mehreren Leuten irgendwie...
Also, aber das kommt von einer anderen Firma. Ich glaube, die kommen von Packet.net.
Okay, aber...
Genug Werbung jetzt schon wieder.
Will gerade zeuglos werden, sozusagen.
Ja, nee, ist ja auch. Also ich meine, das fehlt ja auch. Also ich meine, diese ARM64-Server bietet sich auch irgendwie an. Und wenn es nicht da ist, wenn man es nicht kaufen kann, was jetzt gerade noch so ein bisschen so ist, dann ist es natürlich auch ein bisschen schade, weil dann kann man es ja nicht testen.
Ja, okay.
Weiter.
Kommen wir, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, Kenya. Die haben irgendwie Bounty Source gekauft. Weiß ich nicht, kennt ihr Bounty Source?
Ja.
Ihr wisst, was Initial Coin Offering ist, oder? Die machen hier viel mit so Coins-Gedöns und die haben jetzt irgendwie gemeint, sie müssen Bounty Source kaufen. Also Bounty Source Da kann man für Open Source Projekte
für alle
sagen,
Projekte, oder?
Vielleicht auch für alle Projekte. Also wenn es auf GitHub ist und ein GitHub-Issue gibt, kannst du auch für dieses Issue Geld hinterlegen. Wenn es jemand fixt, kann der sich das Geld von Bounty Source abholen.
Aber die Kenya Coin, die kann ja nicht sein, weil McAfee hat ja nicht drüber getwittert.
Das stimmt.
Ja, aber scheinbar haben die Geld, woher auch immer.
Und ja, von ihrem Ico natürlich.
Und haben jetzt Bounty Source gekauft und wollen das jetzt irgendwie mit der Blockchain verknüpfen.
Also die Bounty auf Bounty, die für Diaspora, dass man über verschiedene Hosts hinweg Text teilen kann. Die steht übrigens bei $300. Habe ich heute noch eine Mail bekommen.
Ja, dann
holt ihr das Geld ab, würde ich sagen.
Implementier mal kurz.
Ja, ich meine, bei Bounty Source fand ich es halt immer so ein bisschen problematisch, dass du ja das Geld schon denen gibst. Aber es eventuell auch nie abgeholt wird. Also ich weiß nicht, wie viel in Anführungsstrichen Millionen die rumliegen haben müssen, für Issues, die eventuell nie gefixt werden. Von dem her, ja, ist es so ein bisschen...
Das Geschäftsmodell ist eigentlich super.
Beste
genau.
Sache.
Du nimmst Geld ein und weißt nie, ob du es nicht ausschütten musst oder nicht. Auf jeden Fall hast du erstmal einfach scheiß viel Geld. Man, in Zeiten, wo du es nicht auf die Bank packen kannst.
Naja gut, es aber ist nicht dein Geld. Wenn schlecht verzinst, ist besser als gar nicht verzinst. Und die Zinsen laufen nicht in die Bounties wieder rein. Also wenn du da irgendwann nur eine kritische Masse überschritten hast, kannst du da schon einen mittelgroßen Laden von finanzieren.
Zur Not kannst du halt sagen, ja, du bist pleite gegangen, du schüttest nie wieder was aus. Ne? Also ich meine.
Oder du bist gehackt worden, so wie Mt. Gox.
Gehackt?
Ja, und jetzt weiß ich nicht. Ich kannte diese Kenya bisher noch gar nicht, aber... Die scheinen jetzt irgendwie sich eine große Community gekauft zu haben.
Das ist nach krass Motto, einfach. Dafür, dass sie nichts haben,
genau,
kaufen die einfach irgendwelchen riesigen Shit ein.
Genau, die kaufen einfach mit, weiß ich nicht, Geld, was sie vielleicht haben oder nicht haben, einfach viele User ein und hoffen jetzt, dass die alle dann diese Coins kaufen oder so.
Kenya Coins, das ist auch, hört sich auch nicht richtig an.
Hat da mal gerade jemand die Management Summary zugelesen? Was?
Bullshit.
Okay, gut, nächstes.
Da steht was von Blockchain. Ich fühle mich ein bisschen getriggert.
Genau, das haben die sich wahrscheinlich auch gedacht. Wir schreiben da jetzt einfach mal Blockchain und
Initial Coin Offering. Blockchain, IoT.
Und ja, super, super Sache.
Super secure.
Ich meine, sie haben jetzt angekündigt, dass alle Projekte, die jetzt noch ihr Geld rausziehen, ich weiß nicht, ob das jetzt nur für Dezember gilt, dass du keine Gebühren zahlen musst. Also, wenn du jetzt irgendwelche Issues noch fixst und dir das Geld abholst, musst du gerade wohl keine Fees zahlen, also keine Gebühren. Sie haben auch angekündigt, irgendwie das User Interface besser zu machen, aber garantiert werden sie ihre Coins da jetzt irgendwie einbauen, weil nur so wird das Geschäftsmodell irgendwie Sinn machen. Das müssen wir mal gucken, ob du demnächst da dann nicht mehr mit Geld, mit Euros und Dollars einzahlen kannst, sondern nur mit Coins. Ja, Insert Coin hier.
Dann läuft das.
Aber ja, wie gerade schon gesagt, ich finde das Geschäftsmodell so ein bisschen komisch, dass du das Geld halt da erst reinschmeißt und es eventuell keiner abholt. Besser fände ich eigentlich, du sagst, du willst das zur Verfügung stellen, es wird halt irgendwie geblockt. Und
in der Blockchain?
Ja.
Okay, alles klar. Genau. Meine News ist so ein bisschen wieder Ironie dabei. Hackers take control of security firms domain, steal secret data. Und das ist schon wieder so ein Ding, so ja, diese Security Firmen, die sind alle super brutal secure, hat man ja schon ganz oft gesehen in der Vergangenheit. Jetzt mal wieder, es war Fox IT oder foxit.com und die haben quasi den Access auf ihre Domain verloren über den Registrar, glaube ich. Und der Angreifer hat diese Übernahme verwendet, um sich als erstes ein neues Zertifikat auszustellen von Let's Encrypt und dann man in the middle zu fahren. Also er entschlüsselt quasi einen Traffic, der auf die Domain kommt und sendet den dann weiter wieder, nachdem er ihn ausgepackt hat, verschlüsselt an die andere Seite. Und dabei sind wohl ein paar Daten verloren gegangen von ein paar Secret Data, ein bisschen Passwörter, ein bisschen anderer Krempel. Sie sagen wohl, dass nicht so viel passiert ist, weil sie Two-Factor Authentication hatten.
Das sagen sie immer.
Ja, ja. Aber die Frage ist halt, man kann es am Ende immer nicht richtig sehen, was jetzt wirklich verloren gegangen ist. Und für Security-Dienst ist das natürlich immer keine so eine gute Sache. Ja. Genau wie das Hacking-Team quasi. Gleicher Shit.
Ja. Na, im Zweifelsfall halt immer alles, ne?
Ja, im Zweifelsfall alle. Also kann man gut von ausgehen. Und es kann ja auch so sein, dass es jetzt erstmal ruhig ist und dann warten die halt ein Jahr oder zwei, weil sie noch irgendwas in der Internet haben. So würde ich es mal kennen.
Wie viel hast du, was hast du so rumliegen, was du noch groß?
1 Million Yen.
Das könnte unter Umständen gar nicht so viel sein, ne? Ja. Ich habe gedacht, jetzt Milliarden an Daten, die du noch heimlich erpresst von irgendwelchen.
Ach so, ja.
Das Schöne an Daten ist ja, dass die nicht so viel Lagerplatz brauchen. Du musst ja jetzt nicht eine Halle angemietet haben dafür.
Also je nachdem, also.
Ja, gut, aber im Zweifelsfall ist die Halle irgendwo in so einem Amazon Glacier. Dann fällt das auch keinem auf.
Dauert halt,
wieder dran zu kommen, ja.
Ja, ist ja ein Jahr Zeit. Nicht so gut, wenn sich Security-Firmen Sachen klauen lassen.
Ja. Was anderes, was ganz lustig ist, ein Roboter hat ein neues Kapitel von Harry Potter geschrieben. Die Sache ist halt hier, Roboter, AI ist wieder ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es quasi danach... Also der Roboter, die AI hat es geschrieben und danach mussten dann irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 6 Editoren das quasi nacheditieren, damit es nicht scheiße wird. Ist natürlich eine lustige Sache. Man kann sich das durchlesen, das komplette Kapitel.
Macht es Sinn?
Nee. Okay. Aber es ist echt lustig.
Also das heißt, da hat irgendeine AI Buchstaben zusammengeschmissen und die Wörter? Editoren haben sich dann...
haben das so gemacht, dass es irgendwie Sinn macht, ja.
Okay.
Also das zeigt doch so ein bisschen so, AI ist schon irgendwo, aber ist halt noch nicht so weit.
Na, warten wir mal noch 10 Jahre. Dann müssen Menschen vielleicht keine Bücher mehr schreiben. Genau. Ist übrigens in Quality Land ist das schon so, ne? Also, nur mal so.
Das ist praktisch, ja. Genau, also das Kapitel ist schon echt ganz schön absurd, also es passieren irgendwelche wilden Dinge einfach, ja. Es passieren Dinge nacheinander. Macht nicht so richtig viel Sinn, aber ist schon lustig.
Aha.
Ja, kann man
sich anhören. War der Bot vom Darknet inspiriert?
der im Darknet eingekauft
genau,
hat.
Genau, der Bot hat dann diese ganzen guten Drogen einfach sich in die Nase gezogen. Jetzt Harry Potter, jetzt geht's los. Ich hab das in meinem Kopf, das wird super.
Genau, ich hab da auch eine Harry Potter Kopie gekauft, aber die ist super, ich schreibe mal ein Kapitel dazu.
Ja, ich mache ein bisschen Fanfiction dazu.
Ich glaube, genau so war das, ja. Okay, gut, dann kommen wir zum Lesefu.
Schön.
Und das Netz fällt hier ständig aus, ist ein bisschen anstrengend.
Überhaupt nicht.
Nee.
Echt?
Ja. Also bei mir?
Also bei den Hörern da drüben und bei mir fällt es ständig aus.
Ja, du bist halt da im schwarzen Loch, im schwarzen WLAN-Loch.
Gut, Lesefu.
Ich bin nicht zum Lesen.
Genau.
Makefu, Lesefu.
Ja, mein Lesefu für diese Episode ist Modes, Medians and Means, a Unifying Perspective. Und der Artikel gibt so ein oder soll so ein bisschen so einen Überblick geben über den Unterschied zwischen diesen verschiedenen Methoden, der Durchschnitt und der, jetzt ist es dann auf Deutsch egal, Medians und Means halt.
Median und Durchschnitt.
Genau. Und zeigt so ein bisschen auf, was denn der Unterschied ist, was für ein Input quasi man bekommen muss und wie sich dann auch der Median ändert oder der Durchschnitt. Und das ist eigentlich relativ cool, das ist nicht super mathematisch, nur ein bisschen mathematisch, aber das mit seinem Hochschulwissen kommt man da bestimmt weit oder mit seinem Abitur oder so, was weiß ich. Genau, und der, wenn man sich schon immer gefragt hat, was wirklich der Unterschied ist, dann hat man hier in diesem Artikel eine gute Möglichkeit, das mal wieder versuchen herauszufinden, wenn man keine Statistik studiert hat oder so. Schön. Genau, das ist mein erster Lesefilm.
Und der zweite?
Ich bin nee, kommt der.
Der hätte auch Makefu picken können. In-Circuit ESP 8266 Programming Tool. Und zwar geht es darum, du hast ja auch schon über diese kleinen ESP-Controller gesprochen.
Die man so IoT gedöhnt.
Genau, wo du so halt ein bisschen, ist so ein kleiner Wi-Fi-Stein im Prinzip, wo du so ein bisschen Pins rausführen kannst und... die Dinger kannst du halt so mit Lua und so programmieren. Yep. Und da hat sich jemand halt mal so ziemlich billige China Wi-Fi Adapter-Dingsis gekauft. Mhm. Und da ist halt auch einfach so ein ESP-Stein drauf.
Ja.
Und dann hat er sich gedacht, also sein Problem war, er wollte sich halt das Problem, das er lösen wollte, war halt so, er hat so Lichter und er will die halt so an- und ausmachen über Internet. Und dann hat er sich halt das auf diesen kleinen Dingern gebastelt. Und ich will halt zu Hause auch mal sowas machen, ich komme leider einfach nicht dazu.
Aber er hat da tatsächlich so ein ESP rangehakt an diese Stromsteckis oder was?
Nee, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Stromstecker-Dingsi halt so Wi-Fi-Stromstecker-Dingsi.
Ah, ja. Okay, Oskar.
Und da ist der Chip halt einfach schon mit drauf. Ja. Und das, die Dinger pack, steht, glaube ich, was hat er? Ich glaube, sowas $13 oder so.
Ja, ich weiß
nicht. Die Wi-Fi-Dinger kosten doch normalerweise viel mehr.
Nee, das sind die geilen aus China.
Genau.
Nee, ohne Witz. Also, es gibt Shittiger aus China und es gibt diese Dinger aus China. Und der hat sich ein gutes ausgesucht und die haben einen fucking Namen. Und zwar, steht jetzt hier irgendwo nirgendwo. Aber es gibt die, ich verlinke das auch nachher noch.
Ein Banknotlink.
Ja, genau. Genau, ich werde reich, haha, weil ihr euch diese scheiß Teile kauft. Genau, es gibt diese Wi-Fi-Stecker und die sind relativ, also von der Qualität her relativ gut und die haben ESP drauf. Und man kann den die ich gekauft habe, die haben 4 Pins, die rausgeführt sind und da kann man es direkt neu programmieren, indem man quasi das einfach nur ansteckt.
Genau.
Und das ist echt geil, also.
Okay. Du machst mich neugierig.
Und da kannst du dann für Home Automation und so, kannst du dir dann basteln, was du willst, im Prinzip.
Genau. Und die, und zwar heißen die Sonoff. Ich habe darüber garantiert schon mal geredet.
Es kann sein, aber ich habe den Artikel gesehen und gedacht, pick ich jetzt nochmal, vielleicht mache ich dann auch endlich mal was.
Ja, also das sind die Sonoff Stecker und zwar, ich muss hier den richtigen suchen, kosten knapp $10 und die haben diesen ESP drin und du kannst die Firmware updaten und dann sprechen die nicht mehr mit dem Internet. Und das ist eine gute Sache, weil...
Absolut, das ist eine sehr gute Sache.
Genau, sprecht dann zum Beispiel mit deinem Home-Automation-System. Und es gibt für die ESPs eine extra Firmware und die kannst du dann einfach hernehmen und draufladen und du musst dich dann nicht mehr programmieren oder so. Das ist echt super nice. Du kannst dann sagen, okay, nimm diese Message Queue und du kannst diese Sachen und so.
Und dann reden die Zigbee direkt oder was reden die dann mit der Firmware?
Also in dem Fall jetzt diese Remote Switches, die machen einfach nur WLAN. Die loggen sich einfach ins WLAN ein.
Mhm. Und dann habe ich ein Rest-Interface für meine Steckdosen.
Du hast normalerweise MQTT, also so ein Message Queuing. Ja. Mhm. REST können die, glaube ich, auch, aber macht halt keiner. Alle machen dieses MQTT-Zeug. Ja. Genau, und die Software heißt Sonoff Tasmuta und die macht das quasi so ein All-in-One-Ding und das ist echt schon super nice.
Cool.
Genau. Und die sind halt super billig, also das ist schon echt krass.
Genau. Bekommst du halt echt so für sehr wenig Geld.
Genau.
Kommt zwar von China und so.
Ja, aber wie gesagt, diese Stecker von Sonoff, die sind relativ gut von der Qualität. Die sind nicht so, dass dann sofort dein Haus anfängt zu brennen.
Also du hast sie jetzt, während du hier bist, drin gelassen und hast nicht Angst, dass deine Bude abfackelt.
Genau. Also die sind jetzt gerade im Hackerspace, aber die sind ganz gut.
Okay.
Genau. Also da hat auch schon einer, der sich ein bisschen mit Elektrotechnik auskennt, hat auch schon drauf geschaut, hat gesagt, die sind nicht so shit.
Okay. Dann der nächste Link ist Made in Quality Land und wir haben schon drüber geredet, deswegen können wir weitergehen. Mhm. Dann haben wir noch was, ist Fixing Hex Sprite.
Mhm. Und zwar, das ist mein Pick, und zwar Fixing a Hex Sprite, das ist also so ein bisschen so ein Tutorial, wie man so eine Open Source Taschenlampe repariert, nachdem die kaputt gegangen ist, weil es natürlich ein Kickstarter war. Ach und so. Ein paar Sachen hat quasi der Entwickler nicht so richtig dran gedacht.
Ja.
In dem Fall ist es so, wenn man die runterfallen lässt, dann geht die kaputt.
Ach.
Aber das ist eine Taschenlampe, wo das nicht passieren sollte. Also die ist halt so ein super Alu-Profil und so. Die sollte eigentlich das abkönnen. Aber der das hier aufgeschrieben hat, der hat ein bisschen zusammengeschrieben, erstens, was die Probleme sind und zweitens, was man tun kann, um das zu fixen. Und das ist schon relativ cool. Weil er viele Bilder hat, auch viel beschreibt, wie Sachen zusammenhängen und welche Dinge benötigt werden und wie er quasi da rangegangen ist, um seine Taschenlampe zu fixen, nachdem er die kaputt gemacht hat.
Okay, gut, dann...
Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Schicke, große Bilder.
Mi.
Keiner weint. Alle sind immer glücklich.
Gerade hier.
Doch, der Leadname.
Genau. Und zwar habe ich ja vor einer, zwei, drei Sendungen oder so mal gepickt, dass jetzt Universal Second Factor in Firefox drin ist. Jetzt war ich hier auf dem Kongress, wollte mich in GitHub einloggen. Da habe ich ja Universal Second Factor beispielsweise enabled. Dann versuchst du dich dazu einzuloggen, kommt nix und sagst so, ja. Und dann dachte ich, ja, vielleicht habe ich ja noch eine alte Version. mal schauen. Es gab ja da so ein Plugin, das man nachinstallieren konnte. Ja, so Plugin kannst du nicht nachinstallieren. Jetzt, aus irgendeinem Grund, ist das defaultmäßig einfach mal ausgeschaltet.
Braucht doch niemand.
Braucht ja niemand.
Zweiten, ne? Faktor, was hilft denn dir das dann, wenn du Security-Firma bist? Ja.
Genau, und das musst du tatsächlich in der About Config, musst du da reingehen, und dann security.webauth.utf enablen. Und sonst geht's gar nicht. Finde ich doof.
Ich finde das auch echt weird.
Ich verstehe nicht, warum das nicht einfach enabled ist. Das ist mir echt ein Rätsel.
Nur nicht stabil genug.
Direkt.
Aber nachdem ich es dann enabled habe, funktioniert auch wunderbar ohne extra Plugin. Also, wenn ihr sowas habt, jetzt wäre so die Zeit, mal dieses Flag zu setzen und das zu benutzen. Schön. Und wenn ihr das noch nicht habt, diese Keys kosten eigentlich nicht viel. Kann man sich einfach mal kurz bestellen.
Auf der vorletzten Frostcon haben sie die verteilt und ich könnte meine mal rauskramen und benutzen.
Mal wieder ausprobieren.
Genau.
Also ich finde der zweite, also für meine Use Cases ist der zweite Faktor auf dem Telefon mit diesem Google Authenticator eigentlich relativ cool.
Aber es ist Google.
Ja, nee, das ist ja tatsächlich kein Problem in dem Fall, weil die ja ein Protokoll benutzen. Und du, es gibt so eine komische andere App, die heißt irgendwie OTA, Free OTA oder so, keine Ahnung. Die kann man sich dann aus
viel dem, wichtiger.
Aus dem Dings runterladen. Aus dem.
Das würde Richard auch gut finden.
Ja, sorry.
Nee, sorry, Richard. Läuft immer noch auf Android. Das findet der
Richard. Das stimmt. Dafür bekomme ich eine Rüge von ihm.
Ja, apropos Android, kurze Frage nebendran. Das APG zum Verschlüsseln auf den Androids.
Gesundheit, was?
Das APG. Es gab ein Programm für TGP auf dem Android.
Benutzt APG. Keine Android, keine Ahnung.
Weißt du, warum es das nicht mehr gibt?
Nein.
Na, das gucke ich nach und erzähle ich in der nächsten Folge.
Okay, sehr Alles gut. Klar.
Vielen Dank. Oder vielleicht weiß es ja auch ein Hörer. Stimmt, es gab's um auch im K-Mail,
ich habe einen Ersatz gefunden, aber sowas. Dann hebe ich mir das für die nächste Folge auf. Okay. Okay.
Ja, dann kann ich noch rumweinen über diesen Firefox Werbefail, wo sie einfach so ein Plugin installiert haben. Habt ihr mich gekriegt, oder? So die Scheißaktion, wo sie einfach diese Mr. Robot Werbung zum
Beispiel. Ah, das habe ich auch gehört, ja.
In Amerika.
Free OTP heißt es übrigens, hat mir ein Hörer geflüstert.
Siehste, super. Ich sag da, die Hörer sind total toll.
Brontal.
ist irgendwie total Banane von Mozilla.
Ich verstehe auch nicht, was es soll, ja? Ist aber der super Quatsch.
Ne, ist es nicht nur der super Quatsch, das zu machen, ist auch den Leuten nicht zu erzählen. Ist,
ja. So übrigens, wir machen
Mozilla,
Werbung für Mozilla.
Mozilla ist gerade irgendwie dabei,
cool
zu werden. Und dann machen sie sowas, was halt das komplette Vertrauen in Mozilla als Organisation, die irgendwie sagt, wir wollen das freie Web, wir stehen dafür, wir sind hier nicht Google, wir sind besser, und dann machen sie so einen Scheiß.
Ja, geht gar nicht.
Das Fuck up, alles, shit. Was sie sich aufgebaut haben in den letzten Wochen und Monaten, ist damit gleich mal wieder, ich meine, das Ding heißt Looking Glass, also es ist eigentlich, das Glas zerbrochen gleich wieder. Weil es ist so bescheuert, ich verstehe es nicht. Es ist so traurig, ja. Ich benutze gerade mal wieder Firefox, weil ist ja gerade cool, aber mit solchen Aktionen versaut sich Mozilla alles und die paar Euro, also sie haben ja noch nicht mal Geld dafür gekriegt, habe ich.
Sie haben nur gesagt, ja, das ist voll die coole Sache.
Und dafür benutzt halt der Typ in Mr. Robot irgendwie Firefox als, aber was soll das? Was
Scheiße
soll
das?
Es ist halt so, wie Apple das macht und die sind ja auch schließlich groß, muss doch gehen.
Du meinst dich hinterher dann immer entschuldigen?
Nee, das wäre eine andere Sache. Aber sich einfach großflächig in allen möglichen Medienproduktionen einzukaufen.
Ja, Apple kann sowas auch machen. Die können ihren Usern das auch erzählen. Einfach installieren. Die sind das gewöhnt, dass sie eh bevormundet werden. Aber ich meine, wenn Mozilla
schon Firefox
das macht,
benutzt, ja,
also die sich halt dafür einsetzen, dass irgendwie hier, weiß ich nicht, webfrei und wir sind irgendwie die Besten. Und das andere, dieses Chrome ist irgendwie so ein bisschen Bubu, weil ist ja doof und...
Genau, weil's dich zum Botnet macht und dann machen sie so ein Shit.
Und dann machen sie so eine Aktion, die alles, wofür sie gearbeitet haben, gleich wieder zunichte macht. Also die Leute sind zu Recht sauer. Ich meine, wie gesagt, war jetzt in Amerika die Geschichte wohl, dass das Plugin einfach mitinstalliert wurde. Es wurde zwar nicht aktiviert, aber... Wenn du da plötzlich so ein Plugin installiert gekriegt hast über das Web, wer sagt dir, dass sie das nicht demnächst noch ein paar Mal machen? Und das ist schon ziemlich, ziemlich enttäuschend. Also da reicht es, finde ich, auch nicht einfach mal nur sorry zu sagen. Also das war mehr Fail von Mozilla, als sie sich das vorstellen könnten. Ja.
Kann man auch nichts mehr zu sagen.
Wir lernen hoffentlich draus. Das muss man einfach sagen.
Ja, es ist ja auch nicht das erste Mal irgendwie. Ja.
Was haben sie davor verbrochen?
Sie haben schon mal irgend so einen Scheiß gemacht.
Dieses scheiß Pocket. Ist ja immer noch da, diese Ich finde es scheiße. Ich verstehe nicht, was es soll, ja? So, du hast den Bookmarks-Knopf und du hast den scheiß Pocket-Knopf.
Ja.
Aber du kannst es deaktivieren in der About Config, das ist ganz gut.
Ja, aber trotzdem, sie sollen nicht die Leute zwangsbeglücken, das wollen die nämlich nicht.
Ja, die meisten Leute wollen ihren Scheiß crashen, ey. Die wollen nämlich einen Browser.
Selbst Apple kriegt da eins auf den Deckel. Die haben auch so mal ein YouTube-Video, Musikalbum verschenkt, was dann automatisch
genau, was keiner haben wollte, ja.
Auf die Telefone geladen wurde. Ich meine, hallo?
Kann man
das
so machen.
Das macht man nicht.
Nee, aufhören.
Und das, weiß ich nicht, die Leute, die da an dem Dings arbeiten, da muss da auch mal einer gesagt haben, Leute, seid euch sicher, dass es sinnvoll ist, ich würde es nicht gern haben.
Das sind Marketer, Marketing-Leute.
Gut, dann, wir haben nicht mehr viel Zeit, machen wir noch schnell die Picks. Aber wenn ihr das zufällig habt, dann deinstalliert es wieder und beschwert euch. Jetzt ist auch gerade wieder, wenn ich mein Firefox neuen Tab mache, die wollen Spenden haben. Ihr kriegt nochmal Spenden, ihr Säcke.
Ja, man könnte jetzt sagen, wenn du mehr gespendet hättest, hätten sie das nicht machen müssen.
Das stimmt.
Ist ja nicht so, als hätten die nicht genug Geld. Also, und sie haben es ja nicht wegen Geld gemacht.
Sie sagen wissen einfach nicht, wie man das Geld richtig ausgibt.
Das ist echt tragisch.
Ach, gut. Mann, echt.
Picks.
Und zwar, ich habe einen Pick, und zwar Learning Arm Assembly with Visual.
Was?
Visual.
Visual.
Ja. Was ist Highly Visual Basic? Arm Emulator.
Genau, ist das Visual Basic?
Visual.
Autsch.
Genau. Und das sieht ganz cool aus. Ich habe es noch nicht getestet. Aber
was ist das?
Ist quasi ein Arm Emulator.
Ah, okay.
Und der ist highly visual, das heißt, du kannst quasi für jeden Step genau erkennen, was passiert denn da eigentlich, wenn du das als echte ARM-Instruction hättest. Und dann siehst du quasi die ganzen Register und alles super bunt und hübsch. Und ich habe es noch nicht getestet, aber es sieht echt cool aus. Und ich habe große Hoffnung. Und wenn ihr ARM-Assembly lernen wollt aus irgendeinem Grund, dann habt ihr hier quasi die Chance dafür. Wenn ihr zum Beispiel schauen wollt, wie das in OpenBSD oder sowas besser machen könnt. Den Arch 64 Support.
Apropos BSD, hast du nicht noch jetzt hier irgendwie
Komm,
Harry
erzähl
Potter?
Doch mal was von BSD.
Du hast jetzt Harry Potter noch.
Nee, ich hab kein BSD, den gepickt noch. Ich hab 5 Minuten Harry Podcast gepickt. Nachdem wir vorher über das neue Harry Potter Kapitel gesprochen haben, das ein Bot geschrieben hat. Und zwar wird das gemacht von der Cold Mirror, die man ja vielleicht kennt von ihren Harry Potter Synchronisationen und so.
Das wie heißt so, die Putty?
Wie heißt die richtig? Du fragst mich jetzt was. Weiß ich gerade nicht. Kann man bestimmt im Internet nachschauen. Naja, auf jeden Fall viele ihrer Synchronisationen sind ja dann wegen Rechtsverletzungen mal runtergenommen worden. Und jetzt hat sie sich einen der Harry Potter Filme genommen und schaut sich da immer 5 Minuten Frame für Frame an. Und
warum?
Was?
Und es ist halt,
also, ich meine, nein.
Auch als, ich bin jetzt nicht so der große Harry Potter Fan, aber das ist einfach richtig geil gemacht und mit halt so wirklich jedes Frame und irgendwie im Hintergrund ist halt irgendwie ein Blumentopf. Und dann erzählt sie halt, was auf dem Blumentopf drauf ist und was für ein Zusammenhang und woher die Leute kommen und was die Schauspieler sonst noch gemacht haben. Und das ist halt wirklich richtig geil. Und die Folgen sind normalerweise eher so um die 20 Minuten. Also die 5 Minuten Film gehen dann so 20 Minuten. Jetzt die letzte Folge, die gekommen ist, war jetzt aber über eine Stunde fast. Also es ist wirklich sehr, sehr detailliert und mit sehr, sehr viel Hintergrundinformation und sie erzählt das halt auch sehr lustig. Also es ist wirklich eine Empfehlung, hört da mal rein. Und wenn ihr irgendwie so ein bisschen Harry Potter Fan seid oder so, dann sowieso.
Okay, ich glaube, den einzigen Film, den man sich wirklich Frame by Frame angucken muss, ist Fight Club. Ansonsten
Frame by Frame, das heißt aber, der hat ganz schön viele Frames, oder?
Nein, weil
30 Frames pro Sekunde oder so?
Da sind einfach ein paar lustige Sachen drin. Aber das dürft ihr alleine rausfinden. Wir sind jetzt fertig hier mit der Ausgabe 188. Wir danken den Hörern da drüben am Hörertisch. Vielen Dank,
Hörer!
Ich danke euch, dass ihr da wart und viel Spaß noch auf dem Kongress und wir hören uns nächstes Jahr, also sowohl wir uns Hörer als, ach, ihr wisst schon, was
also auch untereinander ich und wünsch, alles zusammen.
Genau, alle zusammen.
Wir sind zwei Minuten euch, früher.
Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Am Gerät.
Und starten das neue Jahr.
Genau. Bis ins nächste Jahr. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.